Es ist der Tag der Duelle heute bei uns in Beide Seiten live. Schönen guten Abend auf Puls 24.
Guten Abend. Ja, wie geht es nach dem Telefonat zwischen US-Präsident Trump und Russlands Machthaber Putin im Ukraine-Krieg weiter? Muss Europa aufrüsten, um den Krieg zu beenden?
Oder muss die Ukraine Gebiete abgeben, damit Frieden herrschen kann? Darüber diskutieren bei uns gleich Völkerrechtsexperte Ralf Janik und George Weinberg, der Trump verteidigen wird.
Aber nicht nur außen, sondern auch innenpolitisch geht es gleich zur Sache. In wenigen Wochen wird nämlich in Wien gewählt und sowohl Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache will mit seiner Partei Liste Strache in den Wiener Gemeinderat einziehen. Schön, dass Sie da sind.
Grüß Gott.
Als auch die KPÖ bei uns, Bundesparteichef Tobias Schweiger. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Herzlich willkommen, meine Herren. Sie sind genau im gegengesetzten Spektrum mit dieser Gemeinderatswahl, die am 27. April stattfinden wird. Daher zum Einstieg, was Sie beide grundsätzlich vorhaben. Was wird denn besser in Wien, wenn die Liste Strache einzieht ins Rathaus, und was wird besser in Wien, wenn die KPÖ einzieht? Vielleicht fangen wir bei Ihnen an, Herr Schweiger.
Wir haben ja in Wien die eigenartige Situation, dass man zwischen der SPÖ Wien und der Stadtverwaltung gar nicht mehr unterscheiden kann. Und das drückt sich auch in der Politik aus, die die SPÖ seit Jahrzehnten macht. Sie warnt jedes Mal vom Duell um Wien vor dem Aufkommen der FPÖ und ruht sich auf sozialpolitischen Erfolgen des letzten Jahrhunderts aus. Und das spüren Menschen in Wien. Für immer mehr Menschen geht sich das mit der Leistbarkeit dieser Stadt einfach nicht mehr aus. Das merken wir, weil Menschen zu uns in die Sozialsprechstunden kommen und sagen, liebe Leute, das, was wir bei der Wien Energie bezahlen müssen für unsere Stromrechnung, das bringt uns ans finanzielle Limit am Ende des Monats. Leute kommen zu uns und beschweren sich über die Gemeindebauten, dass die nicht saniert werden, beschweren sich darüber, dass die Mieten immer weiter steigen in Wien. Und wenn man ehrlich ist, die anderen Parteien, die momentan mit der SPÖ in Wien zusammen im Gemeinderat sitzen, die vergessen diese Themen auch die ganze Zeit unterm Jahr. Und erst vor dem Wahltag wird es dann hervorgekramt, da wird dann das leistbare Wohnen beworben. Und wir treten dafür an, dass es tatsächlich eine lästige soziale Opposition in diesem Gemeinderat gibt, die sich diesen sozialen Themen konsequent und auch unterm Jahr annimmt und nicht nur ihre soziale Ader im Wahlkampf entdeckt.
Was wird denn besser, wenn das Team Strache einzieht?
Naja, wir haben in Wien eine Situation, wo viele Wienerinnen und Wiener sagen, das ist nicht mehr unser Wien. Da hat man in den letzten Jahren eine politische Verantwortlichkeit gelebt, wo in vielen Bereichen Wien kaputt gegangen ist. Ob das die Frage der Sicherheit betrifft, wo viele Menschen heute zu Recht Angst haben und von Kriminalitätsentwicklungen betroffen sind, wo sie Angst um ihre Kinder haben und da wirklich eine Art Machtlosigkeit oder Ohnmacht vorhanden ist. Wir haben im Bereich und das habe ich die Wochen vor den Ämtern in Wien erlebt, da war ich so eine Art Klagemauer, weil da bin ich über 100.000 Schritte selbst mit meinen Mitarbeitern gegangen und da war ich eine Art Klagemauer für die Menschen, wo die Menschen gesagt haben, du, es brennt an allen Ecken und Enden, wir haben Angst und Sorge und wir hoffen, dass du da reinkommst, weil von dir wissen wir, dass du die Erfahrung hast, eine starke Opposition sicherzustellen, auch in der Frage der Migration, ich sage ganz bewusst, und Integration, denn da läuft vieles falsch und da ist meine Vorgängerpartei, die FPÖ, jetzt völlig falsch abgebogen, indem man sich einer radikal-islamistischen Atip angebiedert hat beim Fastenbrechen und dort sogar einen Kandidaten, einen türkischstämmigen, der Atip nahe steht, aufgestellt hat als Kandidat, wo sich viele mit Schaudern abwenden und sagen, das ist jetzt nicht mehr der glaubwürdige Kampf gegen den radikalen Islam und gegen Fehlentwicklungen in Wien. Und zu guter Letzt natürlich die sozialpolitische Frage, zu Recht angesprochen. Viel zu wenig leistbare Wohnungen, die geschaffen worden sind. Die Leute werden erschlagen von den Energiekosten, von den Mietkosten, sind verzweifelt von den täglich steigenden Lebenserhaltungskosten und sagen zu Recht, da braucht es eine soziale Verantwortlichkeit gegenzusteuern. Und das ist in vielen Bereichen möglich, aber die Stadt Wien hat hier versagt und hat so hohe Schulden gemacht. Das ist auch der Grund, warum die Wahl vorgezogen wird, weil man dann beim Budget im Juni den Leuten erklären wird müssen, warum die SPÖ in Wien vorhat, wieder alle Gebühren zu erhöhen. Und das kommt auf die Menschen zu, wie auf der bundespolitischen Ebene, wo jetzt die Pensionisten geschöpft werden mit 1% Erhöhung bei den Krankenversicherungsbeiträgen und man auch nicht bereit ist, im Bereich der Gesundheit endlich präventiv was zu tun für die älteren Menschen, nämlich kostenlose Alzheimer-Tests als Beispiel, um eine Früherkennung zu haben und dann gegensteuern zu können, was dem System auf Dauer viel Geld ersparen würde, weil die Menschen länger zu Hause bleiben können und nicht in Pflege müssen.
Wir werden das genau im Detail dann noch ausarbeiten. Im Thema Sozialen und Wohnen gibt es vielleicht ein paar Parallelen, die wir dann genauer besprechen wollen. Und bei Integration und Sicherheit wahrscheinlich gibt es große Unterschiede. Zuerst einmal zur Wahl selbst. Am 27. April dürfen sehr viele wählen, aber sehr viele dürfen nicht wählen. Mehr als ein Drittel der Menschen im Wahlalter in Wien darf nicht wählen, mangels Staatsbürgerschaft. Das ist Rekord. Ist das gut oder schlecht oder ist das halt so, Herr Schweiger?
Das ist für viele Menschen schlecht, weil wenn man diese Zahlen nimmt, dann ist das ja schon mal viel. Ne? Jeder dritte Mensch, der in Wien lebt, darf nicht wählen. Aber wenn man sich das Ganze nochmal von den Beschäftigungsverhältnissen her anschaut, dann wird das noch viel drastischer. Das, was wir unter Arbeiterin verstehen, also auch was man in den Statistiken kennt, davon sind 6 von 10 Menschen, die in Wien als Arbeiterin qualifiziert sind, nicht wahlberechtigt. Und das hat natürlich eine demokratische Problematik, weil dementsprechend die Interessen gerade von den Menschen, die schwer arbeiten, die auch in den körperlichen Arbeitsfeldern sind, deutlich unterrepräsentiert sein im Wiener Gemeinderat. Dementsprechend ist das ein demokratiepolitisches Problem. Aber dieses Problem wird von der SPÖ ja auch spießbürgerlich angefasst. Man sagt, na, wir wollen schon, dass nur die mit Staatsbürgerschaft wählen dürfen. Geschenkt, weil das kann man als Wiener Bürgermeister gar nicht anders sagen. Da bräuchten wir eine Wahlrechtsreform auf Bundesebene, wenn wir das ändern wollen. Aber dann soll die Stadt Wien doch endlich hergehen und zum Beispiel sagen, wir verzichten auf Teile der Gebühren, die für die Staatsbürgerschaft anfallen, dann machen wir es den Menschen tatsächlich einfacher, nämlich finanziell einfacher, Staatsbürger zu werden und damit auch Teilhabe am demokratischen Wettbewerb zu haben. Warum ist das wichtig? Weil wenn Menschen sich in diesem Land integrieren sollen, müssen sie ja das Gefühl haben, dass sie dieses Land mitgestalten können. Ich kann mich auch nur dort integrieren, wo ich das Gefühl habe, das ist meins. Und meins kann aber auch nur das sein, wo ich mitbestimmen kann. Und wenn ich jetzt Leute habe, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten, die sich, bevor sie sich die Staatsbürgerschaft leisten können, eher vielleicht einmal irgendwie ein bisschen größere Wohnung besorgen wollen, die dementsprechend nie in die finanzielle Lage kommen, kann ich mir das gerade gut leisten, Staatsbürger zu werden, die werden ihr Leben lang nicht mitbestimmen dürfen. Und das ist ein Integrationsproblem, das sich da hinten anschließt, was wirklich eine große Frage für diese Wiener Entwicklung ist.
Herr Strache, wenn ich hier lebe, hier wohne, hier arbeite, Steuern zahle, dann habe ich auch oder sollte ich dann das Recht dazu haben, auch politisch mitbestimmen zu dürfen?
Na, nicht automatisch, denn ich sage, das Staatsbürgerschaftsrecht ist ein hohes Gut und ein besonderes Recht, dass man sich erarbeiten muss, keine Frage, und das nicht als Geschenkartikel sozusagen weggeworfen werden darf. Und es gibt viele Menschen, die zu uns gekommen sind, vor vielen, vielen Jahren, manche auch vor 20, 30 Jahren, die hier fleißig gearbeitet haben und bis heute fleißig arbeiten, Steuern zahlen, sich an die Gesetze halten und wirklich hochanständige Menschen geworden sind, die sich auch mit ihrer neuen Heimat identifizieren und zu Recht Staatsbürger geworden sind und heute ein ganz ein wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft sind. Und andere sind noch auf diesem Weg, wo die Integration notwendig ist und wo am Ende dann auch eine Staatsbürgerschaft stehen kann, bei manchen nicht, weil manche sind rechtswidrig hier oder illegal hier und da wird zu wenig gemacht, das zu differenzieren und die wieder nach Hause zu bringen.
Herr Schweiger sagt, die Hürden sind zu hoch für die, die sich eigentlich verdienen würden, aber sich sie einfach nicht leisten könnten.
Naja, ich sag, wenn man hier über 15 Jahre oder 20 Jahre gelebt hat und diesen Integrationsprozess durchschritten hat, ja, dann ist es, glaube ich, schon machbar oder möglich, sich die 1.000, 1.500 Euro zu leisten, die dann ein Staatsbürgerschaftsantrag kostet. Also ich denke, das ist schon machbar für jeden Menschen und das ist ja schon etwas, was einen Wert auch hat. Ich kenne ja viele Menschen auch, die hier leben und das gar nicht wollen. Gibt es auch. Gibt viele Menschen, die sagen, ich will meine Staatsbürgerschaft nicht aufgeben. Ich habe daher gar nicht das Ziel, österreichischer Staatsbürger zu werden. Auch die gibt's, muss man auch differenzieren. Also ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr wesentliche Debatte. Und ja, wir haben leider Gottes auch Missbrauch in dem System, weil die Stadt Wien ja die Staatsbürgerschaften vergibt und da kommen wir oft drauf, dass manche, die kaum Integration gelebt haben, die bekommen und jene, die wirklich integriert sind, sie nicht bekommen. Und man teilweise sogar Doppelstaatsbürgerschaften zugelassen hat, was eigentlich rechtswidrig ist.
Aber wäre es nicht prinzipiell besser, wenn es eben andere Hürden dafür geben würde, diese Staatsbürgerschaft zu erreichen? Also dann eben das nicht abhängig zu machen, unter anderem auch von dem Geld, sondern dass wenn man es sich halt nicht leisten kann, aber dennoch 20 Jahre hier arbeitet, vielleicht eben nicht so viel verdient als Gärtner oder in einem anderen Beruf, dass man dann trotzdem die Staatsbürgerschaft bekommt, weil man ja integriert ist. Man kann die Sprache, man arbeitet hier, man hat noch nicht so viel verdient in den letzten 15 Jahren.
Sagen wir so, ist es. Die Menschen, die hier bei uns fleißig arbeiten, machen in der Regel auch Urlaub und der Urlaub kostet 1.500 Euro. Also das wird man auch bei der Staatsbürgerschaft noch 20 Jahren verdient haben.
Die Kosten sind natürlich andere, aber das ist jetzt mal tatsächlich nebensächlich. Also hauptsächlich, glaube ich, ist, dass wir über diese Integrationsfrage tatsächlich immer in einer doppelten Perspektive reden müssen. Man kann über Integration nicht nur so reden, dass das eine Bringschuld von der Gesellschaft ist, wo Menschen kommen. Man kann aber auch nicht immer nur sagen, sozusagen, da geht es nur darum, was Menschen, die hierher kommen, leisten sollen. Tatsächlich, dass Menschen hier ein gutes Leben führen können, dass Menschen hier eine Erwerbsbiografie starten, dass sie hier eine Familie gründen und vor allem in soziale Netzwerke kommen, die über ihre eigene Community hinausgehen. Das hängt von verschiedensten Faktoren ab, von Bildungsgerechtigkeit, das hängt ab von eben demokratischer Teilhabe tatsächlich auch. Und ich glaube, da an der Stelle gehen wirklich viele Menschen in dieser Debatte einen falschen Weg, wenn Sie sagen, wir sollten die Hürde, dass Menschen unser gemeinsames Leben mitgestalten können, möglichst hoch machen. Ich würde eher tatsächlich genau das Gegenteil machen, Menschen aktiv dazu einzuladen. Gestaltet mit, bringt es euch ein. Jeder, der einmal eine Jugendgruppe geleitet hat, der Erfahrungen mit Schulbildung hat, wie junge Menschen dazu heranwachsen, dass sie sich in ein gemeinsames Leben einbringen, weiß, je mehr Gestaltungsfähigkeit ich habe, desto mehr Verantwortungsempfinden empfinde ich auch gegenüber diesem Gemeinsamen. Und deswegen, glaube ich, ist die Einladung an Menschen zu sagen, gestaltet Wien aktiv mit, ihr seid da, wohnt da, also bitte gestaltet es tatsächlich auch mit, und zwar auf allen Ebenen, die euch betreffen, die uns alle betreffen, glaube ich, ist einer der wichtigsten Maßnahmen, die man für gelungenes Zusammenleben führen kann. Und deswegen ist die Frage des Wahlrechts für alle meiner Meinung nach tatsächlich eine Frage, auch die alle Menschen in dieser Stadt berührt und die für alle Menschen in dieser Stadt einen positiven Effekt hätte.
Bevor wir zum Thema Wohnen kommen, das Sie auch schon angesprochen haben, nämlich beide, noch ganz kurz zu zwei Integrationsmaßnahmen, die die Regierung plant. Einmal die Kindergartenpflicht zu verlängern auf 2 Jahre. In Wien könnte man auch die Anwesenheitspflicht schon verlängern von 20 Stunden auf 30 Stunden vielleicht pro Woche. Und man möchte das Kopftuch verbieten für Mädchen unter 14. Wie sieht das aus? Begrüßen Sie diese Maßnahme oder muss es noch weitere Maßnahmen geben?
Naja, zum einen muss man festhalten, dass es natürlich notwendig wäre, auch ein verfassungsrechtliches Gerüst zu schaffen, dass man in öffentlichen Schulen oder auch im öffentlichen Dienst ein Kopftuchverbot auch nachhaltig sicherstellen kann. Das ist ein vernünftiger Weg. Dazu wird es eine verfassungsrechtliche Änderung benötigen, denn wir haben ja ein Urteil gehabt vom Verfassungsgerichtshof, das unseren Beschluss damals in der Regierung dahingehend aufgehoben hat. Ich denke, das kann man schaffen, und ich glaube, wenn alle guten Willen sind, dann ist das möglich, und da wird es dann sozusagen die Gratwanderung geben, ist es Ihnen ernst oder nicht. Ja. Darüber hinaus, die zweite Frage war
das Kindergartenjahr.
Das Kindergartenjahr. Also ich bin einmal grundsätzlich dafür, dass dieses eine verpflichtende Kindergartenjahr gut ist. Aber, jetzt kommen wir zum Aber, viel zu wenig Pädagoginnen, wie wir heute wissen, überhaupt nicht die notwendige Deutschvorbereitung für die Regelschule. Und das führt ja auch dazu, dass wir ein völliges Versagen in Wien haben, auch von Seiten des Bildungsstadtrates, der jetzt in die Bundesebene abgewandert ist, der Herr Wiederkehr, der hier völlig versagt hat. Denn wir erleben, dass Kinder, die hier geboren wurden, in das Pflichtschuljahr kommen, nicht vorbereitet werden auf den Regelschulunterricht und dann in der Volksschule sitzen und kein Wort Deutsch können und in Wahrheit ein völliges Versagen da ist. Das heißt, es liegt an den fehlenden Pädagogen und es liegt an der entsprechenden vorschulischen Betreuung. Das heißt, es ist nicht die Frage, komme ich 2 Jahre vorher schon verpflichtend rein, sondern an dem Rahmenprogramm, das man nicht geboten hat und die Kinder damit im Stich gelassen hat.
Wie sehen Sie das?
Tatsächlich finde ich es eigenwillig, dass man seit Jahren eigentlich Proteste der Elementarpädagoginnen hat dafür, dass sie bessere Arbeitsbedingungen brauchen. Das heißt, also tatsächlich mehr Personal in den Kindergärten, eine Verbesserung des Betreuungsschlüssels, das heißt kleinere Gruppen. Warum? Weil es sowohl für die Einzelbetreuung der Kinder und tatsächlich die pädagogische Frühförderung für die Kinder wichtig ist und andererseits tatsächlich auch den Pädagoginnen wiederum ein Arbeitsverhältnis schafft, in dem sie Kinder nicht abfertigen, sondern tatsächlich auf die individuelle Entwicklung eingehen können. Deswegen heißt es ja Elementarpädagoginnen. Es geht nicht darum, dass man Kinder Gärtner ist im Sinne eines riesengroßen Feldes, wo man mit der Gießkanne drüber geht, sondern dass man sich jedem einzelnen Kind tatsächlich widmen kann. Und diese Proteste gibt es, diese Proteste werden nicht ernst genommen. Und das Wesentliche daran ist ja dann, wieso sollten dann Leute diesen Beruf ergreifen, wenn sie sagen, wir haben zu wenig Pädagoginnen, ganz ihrer Meinung. Das, damit wir aber ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr machen können und vor allem damit auch das erste einen Sinn hat, damit tatsächlich Kinder, egal welcher Herkunft wiederum, tatsächlich Spracherwerb dort lernen können, dass tatsächlich unabhängig vom Elternhaus tatsächlich da früh kindliche Förderung stattfinden kann, da brauche ich mehr Elementarpädagogen, die darauf auch ausgeschult sind. Und deswegen glaube ich, dass es darum gehen muss, dass wir tatsächlich die Rahmenbedingungen der Elementarpädagogen verbessern, dass wir verpflichtend tatsächlich die kleineren Gruppen durchziehen. Dann muss ich die Leute vielleicht am Anfang überzahlen, das ist ja in anderen Feldern auch nicht anders. Wir diskutieren dieselbe Frage tatsächlich im Pflege- und Gesundheitssystem, das ist genau das Gleiche. Das heißt, wir haben zu wenig Pflegekräfte, deswegen dürfen wir dort weder die Arbeitszeit reduzieren, wir dürfen dort aber auch nicht den Betreuungsschlüssel verbessern, gar nichts, weil wir haben jetzt wenig Pflegekräfte. Das führt aber dazu, dass es genauso, und das ist wirklich parallel, in der Elementarpädagogik wie im Pflegebereich die Leute aus dem Beruf gehen, anstatt wieder reinzugehen. Das heißt, wir müssen unser System überlegen, Aber wir sagen, wir machen von Anfang kleinere Gruppen. Das heißt, wir müssen die Leute im Zweifelsfall überzahlen, dann müssen sie halt Überstunden machen.
Also sagen beide eigentlich mehr Geld.
Viele Sachen sind am Anfang natürlich eine Frage des Geldes. Aber es geht, also tatsächlich ist es ein Missverständnis zu sagen,
nur
dass Pflegekräfte,
kann
man nicht. Und das ist ein Missverständnis zu sagen, dass es zum Beispiel den Pflegekräften oder den Elementarpädagogen immer darum geht, wir brauchen höhere Löhne. Natürlich brauchen die auch ein besseres Gehalt, weil alles wird teurer im Leben. Aber das, wofür die immer kämpfen, was die immer sagen, ist, unsere Rahmenbedingungen passen nicht. Wir haben uns für einen Beruf gemeldet, wo es darum gegangen ist, Kinder in ihrer frühesten Phase zu unterstützen. Und das können wir unter diesen Arbeitsbedingungen aber nicht machen.
Ja, und da möchte ich vielleicht einhaken, weil das ist ja die typische stadtpolitische Verantwortung. Das habe ich ja schon vor 20 Jahren begonnen aufzuzeigen, dass gerade im Gesundheits- und im Pflegebereich ein Personalmangel auf uns zukommen wird, wenn man nicht rechtzeitig gegensteuert. Und das hat man völlig verabsäumt von der Roten Stadtregierung, gerade bei der Pflegeausbildung. Da wird permanent reglementiert, es gibt nur ein gewisses Kontingent, das aufgenommen wird und ausgebildet wird. Und da wird beinhart gespart auf dem Rücken der Pflegekräfte. Ja, da gibt es zwar dann bei Corona die großen Dankesagungen an die Pflegekräfte, aber in Wahrheit hat sich nichts verbessert seitdem, nämlich konkret im Bereich mehr Ausbildung, im Bereich einer besseren Entlohnung, und das hätten gerade die dort verdient. Und endlich auch im Ärztebereich, wo wir heute einen Riesenmanko haben und bis heute die Menschen teilweise auf Operationen ewig lang warten müssen oder auch auf einen Behandlungstermin ewig lang warten müssen.
Kommen wir vielleicht zum nächsten Thema, nämlich zum Thema Wohnen, über das wir kurz schon gesprochen haben. Und das ist ja eigentlich das städtische Thema überhaupt, das ganz vielen Personen auch am Herzen liegt. Die Miethöhen sind in fast allen Großstädten momentan ein Problem für sehr viele Bürger und Bürgerinnen. Und Herr Schweiger, in Graz und Salzburg haben ja genau aufgrund dessen und aufgrund der Maßnahmen, die da die KPÖ vorgeschlagen hat, die Kommunisten auch viele Wahlsiege gefeiert. In Wien, da stehen sie jetzt laut den letzten Umfragen bei etwa 4%. Warum ist denn jetzt Wien für die KPÖ anscheinend nicht zu knacken, obwohl auch hier ja Wohnungsnot besteht und die Mieten so viele betreffen, die teuren Mieten vor allem?
Wenn wir uns die Wiener Stadtpolitik gerade im Wohnenbereich anschauen, dann ist das große Problem ja wirklich das, es kommen noch immer aus ganz Europa Menschen nach Wien, um sich anzuschauen, wie haben die das damals mit der Wohnenpolitik gemacht, weil es immer noch diese Idee gibt, Wohnen ist im Vergleich der europäischen Metropolen hier billiger. Das trifft zwar auf viele Wohnungen gar nicht mehr zu, aber quasi diese Idee, wie es damals gewesen ist, das interessiert nach wie vor andere Stadtpolitikerinnen aus ganz Europa. Das Problem ist nur, man hat dann irgendwann, und das ist mindestens 30 Jahre her, beschlossen, dass man das mit den Gemeindebauten sein lässt, dass man Dinge ausgliedern muss und dass die öffentliche Hand darin keine direkte Kontrolle mehr haben soll, was ich nicht verstehen kann, weil jeder Gemeindebau, den man baut, kostet zwar ein Baugeld, bringt aber Vermögen für die Stadt, also insofern eigentlich eine sehr sinnvolle, auch betriebswirtschaftliche Herangehensweise. Aber das führt natürlich dazu, dass jetzt immer mehr Menschen, die in diese Stadt kommen, keinen Zugang zu diesen Wohnungen haben. Das wiederum bedeutet, dass die Mietpreise am freien Markt steigen. Und deswegen würden wir für mehrere Dinge plädieren. Das erste wäre tatsächlich eine Wohnbauoffensive zu machen und zu sagen, wir steigen wieder in den öffentlichen Wohnbau ein. Das muss man natürlich finanzieren. Wäre aber auch kein Problem. Die letzte Bundesregierung hat auf Druck der KPÖ, wie sie sogar gesagt hat, die Leerstandsabgabe endlich vollumfänglich freigegeben. Man könnte eine zweckgewidmete Leerstandsabgabe in Wien erheben und damit den öffentlichen Wohnbau finanzieren. Ähnliches könnte man damit tun, dass man die Wohnbauförderung tatsächlich dafür verwendet, wie der Name schon sagt, dass man etwa eine Steuer darauf erhebt, wenn Bodenspekulation stattfindet und so weiter. Also es gäbe wirklich viele Möglichkeiten, die die Stadt hätte, um wieder erstens selber leistbaren Wohnraum zu schaffen und damit erstens leistbare Wohnungen selber zu bauen und zweitens einen Druck auf die Marktpreise am freien Markt auszuüben. Und das zweite große Thema vielleicht noch ist ja tatsächlich, ich komme im Rahmen der KPÖ aus der Mietrechtsberatung und es kommen regelmäßig Leute zu mir und zeigen mir ihren Mietvertrag und ich falle aus allen Wolken, und zwar nicht deswegen, weil da ein Preis verlangt wird, der deutlich über dem gesetzlich vorgeschriebenen Richtwert liegt, sondern weil mir das Ausmaß, wie weit er drüber liegt, immer wieder schockiert. Nur, wir wissen auch da seit Jahren aus Studien, dass in Wien 9 von 10 Richtwertmieten nicht eingehalten werden. Das ist keine Generalverurteilung von Vermieterinnen, sondern das ist eine Erhebung von Mietverträgen von Seiten der Arbeiterkammer. Und da würden wir dafür plädieren, dass die Stadt Wien die Verantwortung übernimmt und tatsächlich flächendeckende Kontrollen von Mietverträgen einführt, damit das, was sowieso Gesetz ist, nämlich dass Mieten nur, also im Altbau nur einen bestimmten Betrag beinhalten dürfen, dass das auch tatsächlich eingehalten wird. Damit hätte man schon mal einiges im Griff in dieser Stadt.
Also Wir haben in manchen Bereichen Überschneidungen, aber ich glaube, ganz entscheidender Unterschied ist der.
Ja,
aber
ganz
entscheidender Unterschied ist der, dass bei Sozialpolitik wir schon sagen, dass grundsätzlich unsere staatspolitische Verantwortung einmal schon darauf ausgerichtet sein soll, einmal die Staatsbürger auch zuerst in den Mittelpunkt zu stellen und dann, wenn was bleibt, gerne weiteren, aber das ist genau unser Problem, das wir heute haben in Wien. Das fängt an beim Pull-Faktor der Asylwerber, wo die Stadt Wien 700 Millionen Euro für die Sozialleistungen ausgibt und in Wahrheit der größte Teil heute Nicht-Österreicher sind, die das kassieren. Und da fragt man sich dann, wie geht das zusammen und wie kommen dann Pensionisten dazu, mit einer Mindestpension auskommen zu müssen, die ihr Leben lang gearbeitet haben und weniger bekommen als jene, die noch nichts geleistet haben. Und beim Wohnbau muss man, glaube ich, eines festhalten. Es ist viel zu wenig gebaut worden in den letzten Jahren im sozialen Wohnbau. Und natürlich muss man da konkret sagen, da muss eine Offensive her und da muss man auch wieder leistbare Wohnungen, ich sage um 500 Euro Monatsmiete, schaffen. Und nicht so wie heute im Gemeindebau, wo ich 700, 800, 900 und mehr Euro zahle. Ja? Und dann muss ich dort auch wirklich im Sinne des Begriffes soziale Gerechtigkeit einen Wohnraum schaffen, den die Menschen sich leisten können, wo Staatsbürger bevorzugt auch diesen Wohnraum erhalten und nicht so wie es heute ist. Und natürlich haben wir auch Probleme, gerade im sozialen Wohnbau. Ob das die Großfeldsiedlung ist, ob das der Karl-Seitz-Hof ist, ja, wo heute in Wahrheit schon eigene Polizeiwachstationen zu errichten sein müssten, weil dort permanent Bandenkonflikte sind und die Leute in Unsicherheit leben. Also da muss man auch gegensteuern und das sehe ich nicht nur so sozialromantisch.
Ganz kurze Replik, Herr Schweiger, Sie sind schon am Ende der Debatte, aber was der Herr Strache aufgeworfen hat, dass das ein Migrationsproblem auch gibt in den Wohnbauten.
Sehe ich tatsächlich nicht so. Wenn man sich anschaut, sozusagen, wo die Zuwanderung nach Wien stattfindet, dann wächst diese Stadt vor allem deswegen, weil wirklich die Stadt Wien einfach eine gewisse auch Attraktivität für viele Menschen hat. Sie stellen nur relativ schnell, sobald sie in Wien sind, dann fest, dass es mit der Leistbarkeit nicht weit her ist. Und ich glaube schon, dass wir auch, was den Gemeindebau angeht, wiederum über was anderes reden müssen. Zu mir in Sozialberatungen kommen sehr oft zum Beispiel Menschen, die sagen, ich bin jetzt quasi in Scheidung zum Beispiel, meine Frau und ich scheiden uns, ich habe jetzt ummelden lassen zu meinen Eltern oder wo auch immer und damit habe ich meinen Anspruch auf eine Gemeindewohnung verloren. Das muss ich den Leuten dann meistens leider mitteilen, dass damit der Weg verschlossen ist. Wir haben tatsächlich auch für Menschen, die schon ewig in Wien leben, oft keine Möglichkeit, dass sie überhaupt eine Gemeindewohnung in Wien beantragen können, weil die Voraussetzung ist, ich muss 2 Jahre davor am selben Wohnort gemeldet sein. Und das heißt, wir müssen da über diese Zugangsbeschränkungen sprechen, weil das oft genau in den Fällen, wo es einen sozialen Härtefall gibt, wo eine Gemeindewohnung wirklich die notwendige Lösung wäre, verunmöglicht, dass die Menschen
zu dieser Wohnung kommen. Also auch da die Hürden etwas einfach hinunter. Bei Ihnen auch so, ganz kurz?
Na ja, klar, die Dramen spielen sich oft ab, wenn es Trennungen gibt oder wenn ein Partner verstirbt und man kann sich die Wohnung nicht mehr leisten und man kriegt nicht sofort eine kleinere angeboten. Da muss natürlich eine Systematik her, dass man diese Menschen auch sozialpolitisch auffängt.
Also
auch
ganz viele Themen haben wir natürlich noch offen gehabt, aber zumindest Wohnen, Integration, 2 große Wiener Wahlkampfthemen besprochen. Vielen Dank, Heinz-Christian Strache, vielen Dank, Tobias Schweiger.
Danke Ihnen.
Danke auch von meiner Seite. Ja, und bei uns wird gleich weiter diskutiert nach einer ganz kurzen Pause, denn dann steht der Krieg in der Ukraine im Fokus.
Beziehungsweise wie dieser schnellstmöglichst beendet werden könnte. Denn dazu gibt es sehr konträre Ansichten zwischen US-Präsident Trump und natürlich dem russischen Machthaber Putin und Europa.
Ja, und Völkerrechtler Ralf Janik und George Weinberg von den Republicans Overseas sind dann gleich unsere Gäste.
Bis gleich in einer kurzen Pause.
Willkommen zurück bei Beide Seiten Live. Ein Duell folgt heute demnächst.
Ja, der Krieg in der Ukraine und damit das verbundene Blutvergießen muss endlich ein Ende nehmen. Da sind sich eigentlich alle einig. Doch wie dieses Ziel erreicht werden soll, darüber wird gestritten.
Und heute unsere Gäste, die darüber diskutieren werden, sind Ralf Janik, Völkerrechtler. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast sind.
Sehr gerne.
Und auf der anderen Seite Ihnen auch einen schönen Abend, George Weinberg. Sie sind Vorsitzender von Republicans Overseas.
Vielen Dank für die Einladung.
Schönen guten Abend. Herr Weinberg, ich möchte mit Ihnen beginnen. Trump hat nach dem Telefonat, das er gestern mit Wladimir Putin geführt hat, gesagt, es war ein gutes Gespräch. Dabei, wenn man das Ergebnis anschaut, ist eine Nullnummer herausgekommen und Putin hat Trump Länge mal Breite übertölpelt. Wie ist es dazu gekommen?
Tut mir furchtbar leid, aber ich muss Ihnen sofort widersprechen. Es war schon ein Riesenerfolg, dass Sie überhaupt miteinander gesprochen haben. Seit 3 Jahren gab es also eine Funkstille. Das heißt, die europäischen Führer waren auch in Moskau. Ist nichts rausgekommen. Trump ist jetzt 45 Tage im Amt und schon gibt es Bewegung. Also von dieser Nullnummer würde ich, da will ich gar nichts hören. Es war ein Gespräch und jetzt schauen wir mal weiter. Das war der Anfang. Das Gespräch hat 2 Stunden gedauert und einiges ist schon mal vereinbart worden.
Kann man das wirklich schon als Erfolg werten? Nur, dass es das Gespräch gegeben hat, Herr Janik?
Nein, Putin wollte immer gehört werden. Er wurde eben ignoriert. Er hat ja auch lange daran gekiefelt, dass Obama ihn damals noch bezeichnet hat als den Staatschef einer Regionalmacht, hat von Russland als Regionalmacht gesprochen. Das heißt, er wollte ja immer sehnlich diese Anerkennung, die man ihm verweigert hat. Und jetzt hat man sie ihm eben gegeben. Also es ist natürlich ein Erfolg für Putin, weil er dadurch international aufgewertet wird. Die eigentliche Frage ist, was genau wurde in den 1,5 Stunden besprochen und was bleibt davon? Bleibt eine schöne Schlagzeile oder gibt es hier wirklich den ersten Schritt in Richtung Frieden? Mir ist es egal, wer diesen Frieden schafft, Hauptsache wird geschafft. Aber ich sehe noch überhaupt keinen Grund zum Jubeln, weil mehr als Schlagzeilen haben wir bislang noch nicht.
Die Frage ist natürlich auch, wie dann der Frieden aussehen wird und vor allem auch, wie nachhaltig dieser Frieden sein kann. Vereinbart wurde gestern jedenfalls auch, dass es weitere Verhandlungen im Nahen Osten mit dem Ziel dieser dauerhaften Waffenruhe geben soll. Nicht am Tisch mit dabei bei diesen Verhandlungen Europa und vor allem auch nicht die Ukraine. Die Frage an Sie beide, ist das jetzt genau der richtige Weg oder genau der falsche Weg? Wie sehen Sie das?
Das ist absolut der richtige Weg. Sie kennen doch diesen alten Spruch, mehrere Köche verderben den Brei. Es ist jetzt Anfangsstadium. Putin hat Probleme mit Zelensky seit längerer Zeit. Und wenn zu viele Leute gerade in dem Anfangsstadium am Tisch sitzen, dann wird die Gefahr sein, dass viele Sachen zerredet werden. Also es müssen die, ich sag's mal, Big Boys miteinander sich verständigen. Übrigens, Herr Janik, Putin braucht keine Anerkennung von Trump. Putin ist ein Präsident eines sehr mächtigen Landes und dieses Gespräch musste er ihn nicht aufwerten. Er hat schon genug Aufwertung von sich aus.
Die Big Boys sollen am Tisch sitzen. Stellt sich nur die Frage, da reden die Big Boys, wie Sie es genannt haben, über das Land, das es ja eigentlich betrifft.
Wenn wir schon bei großen Sprüchen sind, das ist ein Spruch, der mir da gleich spontan in den Sinn gekommen ist, ist, dass hier im Prinzip 2 Wölfe darüber entscheiden, was es zum Essen gibt und das Schaf sitzt am Rand. Wir müssen uns jetzt natürlich fragen, was ist Frieden? Weil wir können sagen, Frieden ist bloß die Abwesenheit von intensiven Gewalthandlungen oder man sagt, man hat langfristig Frieden, einen Frieden, der die Betroffenen vor allem schützt und der den Betroffenen etwas bringt. Es wäre natürlich auch Frieden, wenn man einfach sagt, gut, er kann das Lamm haben oder das Schaf haben, kann es sich unter den Nagel reißen. Es ist dann quasi Waffenruhe, aber mehrere Millionen Menschen leben unter Fremdherrschaft und werden brutal unterdrückt. Das ist natürlich kein echter Frieden, ist ein Scheinfrieden. Und ob man das als Erfolg verkaufen will, ist eine ganz andere Sache. Wenn wir schon bei der Anerkennung sind, warum hat er dann so sehnlichst darauf gedrängt? Warum hat es ihm so wehgetan, als man Russland als Regionalmacht bezeichnet hat? Warum spricht er seit 2007 und davon, dass man so gemein zu Russland gewesen wäre nach dem Ende des Kalten Krieges? Also anscheinend will er diese Anerkennung schon. Er ist ja schon fast obsessiv mit den USA beschäftigt. Russland und in Russland wird ja viel mehr über die USA gesprochen, als bis vor kurzem noch in den USA über Russland gesprochen wurde. Also das ist eigentlich lange eine einseitige Obsession gewesen, die jetzt auf einmal von den USA in die Gegenrichtung wieder geht. Aber natürlich ist das eine Aufwertung. Der Mann kann noch immer nicht überall hinreisen, wo er will. Er wurde nicht von allen isoliert, aber mehr isoliert denn je. Also je mächtiger das Land ist, ja, natürlich hat Russland eine gewisse militärische Stärke, aber das heißt nicht, dass man auch mit jemandem spricht. Wenn man ihn jetzt natürlich reinholt zu Konferenzen und die große Bühne bereitet und davon spricht, was für ein toller Leader ist, was Trump in der ersten Amtszeit gemacht hat, natürlich ist das eine Aufwertung und wenn man sich ansieht, wie sehr er nach dieser Aufwertung sich gesehnt hat, ist es natürlich für ihn auch ein Erfolg. Trump hätte nicht mit ihm reden müssen. Warum auch? Trump, die USA, das ist ein mächtiges Land. Die Wirtschaft von Russland ist kleiner als die von einem durchschnittlichen mittelgroßen europäischen Land. So mächtig ist Russland nicht. Das ist ein bisschen ein Großreden von einem Staat, der gar nicht mal so groß ist. Räumlich ja, aber militärisch und politisch, wie viele von uns tun. Und Sie anscheinend auch. Und das verstehe ich nicht. Weil wenn ich die USA bin, dann sage ich doch, ihr seid alle klein. Warum sagt man auf einmal, der ist da auf einmal so groß? Warum redet man eine eigentlich kleine Macht groß? Ich verstehe das nicht. Vielleicht verstehen Sie es und können Sie es mir auch erklären.
Also Sie haben sich viele Worte gesagt. Also erstens, diese Regionalmacht, diesen Statement hat der Obama gemacht. Das hat nicht der Trump gemacht. Ja. Und zweitens, wenn das alles so stimmt, was Sie auch hier erzählen, dass Russland so schwach ist, so isoliert und eigentlich nicht so wertvoll, dann würde ich sagen, warum macht die NATO kurzen Prozess und einfach geht da rein oder wer auch immer, England mit Franzosen und verdrängen den Putin aus den Ostgebieten.
Ich zitiere Ihren Präsidenten, weil wir so keine World War III wollen.
Entschuldigung.
Wir wollen keine World War III.
Lassen Sie mich bitte,
stimme ich ihm zu.
Ja, lassen Sie mich ein bisschen aussprechen. Also so ganz schwach ist Russland nicht. Russland ist eine Atommacht. Und historisch gesehen, schon von Napoleon, haben viele sich die Zähne an Russland ausgebissen. Und es ist auch nicht so, dass der Putin nirgendwo reisen kann. Er reist nach, er hat gute Beziehungen mit Indien, mit China, mit den ehemaligen Republiken, die im Süden von Russland sind. Da gibt es auch Vereinbarungen zwischen Russland und den BRICS-States. Also so total isoliert und in der Ecke ist er nicht. Also das
habe ich den Eindruck, Herr Janek,
dass Sie das so schildern. Aber das ist, tut mir leid.
Möchte ich klarstellen, nicht völlig isoliert, aber auch nicht so aufgewertet, wie Sie jetzt.
Ich möchte eins nicht unter den Tisch fallen lassen, was Herr Janik vorher auch noch erwähnt hat, nämlich das, was Russland vorhat, letztendlich die Ukraine zerstückeln, verteidigungslos, wehrlos, ohne fremde Truppen im Land haben, den kümmerlichen Rest zum willenlosen Vasallenstaat umgestalten. Das ist das Kriegsziel von Putin. Ist natürlich absurd, aber trotzdem könnte Donald Trump genau das alles abnicken mit dem, was Herr Janik gesagt hat, nämlich Hauptsache kein Blutvergießen mehr. Läuft es darauf hinaus? Ist das das Ziel von Donald Trump, dass er sagt, zu Hause verkünden kann, ich habe es geschafft? Das Töten hat aufgehört. Die Ukraine gibt es halt nicht mehr.
Haben Sie von Kreml jetzt ein Message bekommen, dass Sie jetzt genau wissen, was Putin vorhat? Also ich bin nicht so sicher, dass das, was Sie alles vorgetragen haben, Zerstörung von Ukraine, Besetzung von Ukraine etc. etc., dass das wirklich das Programm von Putin ist. Das ist Ihre Assumption, also Ihre Vermutung. Ich weiß nicht, auf welche Basis Sie diese Vermutungen und Unterstellungen hier verbreiten.
Naja, das sind die mehrfachen Äußerungen, wonach er gesagt hat, dass die vier Oblasten inklusive Krim sowieso schon jetzt russisches Territorium sind, noch gar nicht besetzt, trotzdem quasi schon Teil des russischen Staatsgebietes sind und dass die Regierung Selenskyj natürlich weggehört und eine russlandfreundliche Regierung installiert werden soll und dass es keinen NATO-Beitritt geben soll von der Ukraine auf lange Sicht und dass es auch keine fremden Friedenstruppen gibt. All das ist ja öffentlich gesagt worden.
Okay, wollen wir das historisch jetzt aufrollen, was NATO und Westeuropa gegenüber den Russen oder dem Putin falsch gemacht hat? Also ich bin kein Freund von, nicht, dass wir uns da missverstehen, ich bin kein Putin-Versteher. Putin hat schlimme Sachen eingerichtet. Er hat diesen Krieg begonnen in einer brutalen Art und Weise. Aber jetzt kommt das berühmte Aber. Wir im Westen sind wir auch nicht die absoluten Unschuldlämmer, sondern wir haben schon eine ganze Menge den Putin provoziert. Und dass der Putin an seiner Ostgrenze keine NATO haben will, das kann man nachvollziehen. Und zweitens, ich sag's mal, Regimes in Ukraine in den letzten, seit 1990.
Meinen Sie Regimes oder Regierungen? Oder ist das wegen dem englischen Regime?
Es gab Regimes und Regierungen. Das ist, gab Regimes dort in Ukraine, die auch gewechselt haben. Da waren also Regierungen, die pro-russisch freundlich waren. Dann gab es also Verschiebungen und dann gab es Regierungen in Ukraine, die anti-russisch eingestellt worden sind. Also ich würde sagen, die Medaille, jede Medaille hat auch zwei Seiten.
Ja, das kann man immer sagen. Der Punkt ist einfach nur, macht man das demokratisch unter Einbeziehung des betroffenen Volks oder nicht. Und weil Sie sagen, Russland will die NATO nicht an der Grenze, aber umgekehrt wollen ja die NATO-Staaten auch nicht einen feindlichen russischen Staat an der Grenze. Also man muss es ja auch manchmal aus der Perspektive sehen von kleineren Ländern wie Georgien oder eben der Ukraine selbst oder den baltischen Staaten oder von Polen. Also wir sagen immer, was sind russische Sicherheitsinteressen, aber die baltischen Staaten haben Sicherheitsinteressen, die Ukraine hat Sicherheitsinteressen und diese Sicherheitsinteressen wurden 1990, wenn wir schon bei der Geschichte sind, im Budapester Memorandum festgelegt, wo man der Ukraine eigentlich Sicherheitsgarantien gegeben hat, die aber, wie wir jetzt sehen, nicht wert sind. Die Ukraine hatte auf ihrem Gebiet Nuklearwaffen, die hat man aufgegeben. Sie hatten zwar nicht die Kontrolle darüber, aber sie haben sich dort befunden. Und man hat aber gesagt, dafür, dass ihr die aus eurem Territorium nach Russland schafft, bekommt ihr von uns Sicherheitsgarantien. Diese Sicherheitsgarantien werden jetzt aber nicht eingehalten und haben auch nicht diesen Krieg verhindert. Also wenn wir schon im Realismus sind, also Realismus im Sinne von Angst davor, dass man angegriffen wird, diese Angst hat ja die andere Seite auch. Und wir reden sehr viel über Putin, aber wir reden eigentlich relativ wenig darüber, über die Perspektive der anderen Staaten, die sagen, wir haben hier einen sehr großen Staat, von dem wir uns genauso bedroht fühlen, wie er, zumindest laut eigener Rhetorik, sich von uns bedroht fühlt. Aber glauben Sie, dass Litauen oder Lettland Russland angreifen würde oder Polen oder die Ukraine? Warum sollten die Russland angreifen? Weil, wie Sie ja selbst sagen, eine Atommacht. Und wenn wir eins wissen aus der internationalen Beziehung, aus den Theorien internationaler Beziehungen, Atommächte werden nicht angegriffen. Das wissen Sie, weil Ihr Präsident mit Kim Jong-un Verhandlungen geführt hat, weil eben wegen den Nuklearwaffen, und das wissen genauso die Ukrainer, eine Nuklearmacht reizt man nicht. Und deswegen hätten die doch niemals Russland angegriffen. Also wovor hatte er Angst?
Ja, schön, dass Sie so sicher sind. Ich glaube, dass...
Würden Sie eine Atommacht angreifen?
Ich glaube, dass das Thema ist viel tiefgreifend. Sie wissen ja, dass die Befürchtung, die Amerika hat und Donald Trump das ausgesprochen hat, dass wenn wir nicht aufpassen und dieser Konflikt expandiert, der dritte Weltkrieg sehr schnell entstehen kann. Und das kann ganz schnell auch zufällig oder nicht zufällig passieren. Also diese Sicherheit, dass hier Atomwaffen nicht in Anspruch genommen werden, diese Sicherheit hat weder westliche Regierungen haben, noch sonst jemand. Also
das habe ich aber nicht gesagt.
Sich darauf verlassen, würde ich sehr vorsichtig sein.
Ich habe gesagt, dass man eine Atommacht nicht angreift. Wenn Sie mich falsch verstehen, muss ich Ihnen ins Wort fallen. Weil ich habe gesagt, man greift eine Atommacht nicht an, weil das zu gefährlich ist.
So.
Weil das zu
wenn es Probleme gibt mit den Grenzen oder Angrenzung, dann gibt es Solution. Da kann man sich verständigen, da kann man verhandeln. Da gibt es die Möglichkeit zum Beispiel Neutralität. Dass ein Land wie Ukraine zum Beispiel ein neutrales Land wird und weder der NATO noch der Sowjetunion gibt es nicht mehr, aber Russland nicht dazugehört. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, über die man reden kann.
Aber wie soll denn jetzt sichergestellt werden, dass zum Beispiel, wenn die Ukraine tatsächlich die eroberten Gebiete jetzt an Russland abtritt, dann danach auch wirklich Frieden herrscht und dass eben Putin nicht sagt, ich möchte Estland jetzt auch noch dazu haben oder ich möchte auch in Moldawien einmarschieren. Wie soll das sichergestellt werden? Und wie würde da Trump reagieren, wenn es zu so einem Fall kommt?
Wir sind jetzt am Anfang der Verhandlung. Alle diese Sachen müssen besprochen werden, müssen verhandelt werden. Dafür gibt es Experten, die sitzen schon, amerikanische Experten, die sitzen in Russland. Es gibt ja russische Experten, die dann auch in Saudi-Arabien gewesen sind. Das muss alles ausgehandelt werden. Aber um Ihre Frage direkt zu beantworten, abgesehen davon, dass es im Leben nie etwas sicher ist, ein Vorschlag hat der Trump gemacht. Er hat gesagt, mein Ziel ist es, dort in Ukraine einen Mineralienabbau machen mit amerikanischem Kapital, mit amerikanischen Unternehmen. Wir bauen die Mineralien ab, wir gründen einen Fonds, Investmentfonds, halbe-halbe. Und das alles, was dort abgebaut wird und die Erträge, die daraus kommen, teilen wir uns zwischen Ukraine und natürlich den Unternehmen, die dort auch Geld investiert haben, um Ukraine wirtschaftliche Stabilität zu gewährleisten, aber auch natürlich die immensen Investitions- oder die immensen Beträge, die zum Beispiel die beiden Regierungen dort verwendet hat, auch zum Teil wieder zurück nach USA zu bringen. Also eine Art Win-Win-Situation. Und wie soll die Sicherheit garantiert werden? Naja, also ich kann mir vorstellen, wenn amerikanische Unternehmen dort, mit Amerikanern dort am Arbeiten sind und die Mineralien abbauen, da wird sich schon der Putin zweimal überlegen, ob er das alles praktisch übernehmen will und dort weiter den Unsinn betreiben kann, die er natürlich in der Ostukraine betrieben hat.
Wäre genau das eine Sicherheitsgarantie?
Nein, ich denke da spontan an den Iran 1979. Der Iran und die USA hatten ja noch unter Schah Mossadegh sehr enge Wirtschaftsbeziehungen. Dann kam die iranische Revolution und die US-amerikanischen Investoren wurden enteignet und die USA haben nichts tun können. Das heißt, es ist vielleicht ein bisschen ein Schutz oder es ist zumindest die Idee davon, dass man geschützt ist, wenn es eben Wirtschaftsbeziehungen gibt, aber dass die USA dann wirklich sagen, sie schützen ihre eigenen Investoren, das haben wir zum Beispiel im Iran 1979 gesehen, ist in der Form nicht passiert.
Wer müsste dann einspringen? Müsste Europa dann einspringen, falls die USA nicht mehr diese Sicherheit garantieren und auch, falls die USA sich überhaupt zurückziehen würden aus Europa? Auch diese Tendenz gibt es, denn Europa wird als ideologischer Gegner ja mittlerweile betrachtet.
Und das verstehe ich. Also aus US-Sicht verstehe ich gut, dass Trump sagt, warum sollen wir uns um Europa kümmern? Wie soll ich meinen Wählern erklären, dass wir Millionen ausgeben, um Europa zu schützen? Das Argument verstehe ich sehr gut, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber genau das zeigt ja auch, dass Sicherheitsgarantien da keinen Schutz bieten, weil die USA natürlich sagen können, wir haben diesen beautiful ocean, wie Trump selbst sagt. Also warum sollte er sich für Europa interessieren? Verstehe ich gut, dass er sagt, eigentlich nicht. Nur das heißt ja dann für die Ukraine, dass er sagt, wir wissen ja nicht, ob die USA nicht sagen, zur Not ziehen wir uns zurück, weil unsere Nachbarn sind Mexiko und Kanada. Wir müssen vor denen keine Angst haben. Warum sollen wir uns um Europa kümmern? Also daher kommt ja die Angst von der Ukraine zu sagen, zur Not sagen die beautiful ocean, der schützt uns. Mhm. Aber die Ukraine hat keinen beautiful ocean.
Wollen Sie darauf reagieren, Herr Weinberg?
Na gut, also wissen Sie, Herr Janek, die Zeit, dass United States der Polizist der Welt war,
ist vorbei.
Ist vorbei.
Ist vorbei.
Darüber hinaus, Amerika hat sehr viele Probleme inneramerikanisch.
Wie alle, wie auch in Europa.
Ökonomisch, politisch, sozial und so weiter. Und trotzdem, wir sind die stärkste militärische Macht zurzeit in der Welt. Und wir haben auch einen Fokus auf Asien,
genau,
und Fernost.
Warum Europa?
Und das ist, glaube ich, ganz legitim. Und die Europäer, der Trump ist jetzt in der zweiten Amtszeit gewählt worden. Und zwar, wenn ich das hier erwähnen kann, gigantisch gewählt worden. Das heißt, alle Swing States, Electoral College und Popular Votes sind zu dem Trump gegangen.
Wurscht, ja.
Und der Trump, im Gegensatz zu manchen europäischen Politikern, das, was er vor den Wahlen gesagt hat, versprochen hat und wofür er gewählt worden
ist. Er hat 24 Stunden Frieden versprochen. Wo sind die? Die 24 Stunden sind vorbei.
Ist er auch gewählt worden. So, das ist so. Und er hat den Europäer schon während seiner ersten Amtszeit, und das war jetzt vor 8 Jahren, Bescheid gesagt, Freunde, ich kann euch nicht immer beschützen und schon gar nicht, wenn ihr eure Hausaufgaben nicht erfüllt. Also bitteschön, diese vereinbarten 2% zu erbringen. Das ist in Europa völlig vergessen worden. Das ist nicht für ernst genommen worden. Ja, und jetzt stehen die europäischen Regierungen als Debattionsclubs. Und der böse Trump, der will nicht mehr für uns kämpfen.
Ich verstehe.
Das ist ein Smarotzentum. Doch kann man das, glaube ich, auch auf Deutsch sagen.
Freerider,
wenn man auf jemanden zählt und noch dazu nicht bezahlt und ein Freelunch haben will.
Aber da möchte ich einen Satz dazu sagen.
Ja,
und 9/11. Wer hat den USA geholfen? die anderen Staaten. Das einzige Mal in der Geschichte der NATO, dass Artikel 5, die Beistandsklausel, aktiviert wurde und die anderen europäischen Staaten haben den USA im Afghanistan-Krieg zur Seite gestanden und waren solidarisch mit den USA. Ganz Europa, der ganze Westen war solidarisch mit den USA. Seitdem wurde der Artikel 5 der NATO nie wieder aktiviert, aber die europäischen Staaten waren für die USA in diesem Moment der Krise da. Ich hoffe, Sie haben das nicht vergessen.
Die Koalition der Willigen war das damals. Mal schauen, ob es da mal gebraucht wird. Hoffen wir alle, dass es nie mehr wieder gebraucht wird. Herr Weinberg, vielen Dank. Sie bleiben noch da in unserem Haus. Sie sind nachher noch in der Diskussionssendung Pro und Contra. Ein Gast. Es geht natürlich um die Ukraine. Das ist dann um 22.30 Uhr zu sehen auf Puls 4, meine Damen und Herren.
Ja, und vielen Dank auch, Herr Janik, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute unser Gast waren.
Gerne. Schön, dass Sie uns kennengelernt haben.
Sie können gerne auch nachher noch kurz sich austauschen. Ein bisschen Zeit gibt es da zwischen den zwei Sendungen. Wir machen jetzt jedenfalls erstmal eine Pause und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und hoffen, dass wir Sie morgen wiedersehen.
Hoffentlich. Jetzt gibt es hier noch Wild umstritten mit Werner Secker. Schönen Abend.